SRF 3.
Der Vater des Billigregals ist tot. IKEA-Gründer Kamprad stirbt mit 91 Jahren. Wie hat er die Möbelbranche auf den Kopf gestellt? Die kanadischen Indianerkinder im Fokus. Die Behörden holen sie überdurchschnittlich oft aus ihren Familien. Was hat das für Gründe? Das Zahlvatergesetz und seine Nachwirkungen. Tausende Nachkommen in der Schweiz haben noch immer keine Erbrechte. Wie ist das möglich? Info 3 am letzten Januarsonntag. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst haben wir den Nachrichtenüberblick und gehen nach Russland, Ursula Vogler.
In Moskau ist der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny festgenommen worden, kurz vor einer Demonstration gegen die Regierung. Anhänger von Nawalny haben ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie er von Polizisten gepackt und in einem Polizeibus gezerrt wird. Oppositionelle Gruppen hatten in Dutzenden russischen Städten zu Demonstrationen gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen. In der Hauptstadt Moskau nahmen laut der Polizei 1000 Personen an der Demonstration teil. Nach Schätzung der Nachrichtenagentur AFP waren es 4000. Dutzende Demonstranten seien festgenommen worden, berichten Oppositionsgruppen. Im Nordwesten Syriens hat die türkische Armee nach eigenen Angaben einen wichtigen Berg von den kurdischen Milizen eingenommen. Der Berg Burseya sei unter Kontrolle der türkischen Armee und der mit ihr verbündeten Freien Syrischen Armee, heißt es. Eine Bestätigung der gegnerischen kurdischen Miliz, der YPG, gibt es nicht. Die YPG kontrolliert die nordsyrische Region Afrin. Die türkische Armee bekämpft dort seit einer Woche die Kurdenmiliz. Der Basler Medienanwalt Martin Wagner ist erschossen worden. Das meldet die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft. Der mutmaßliche Täter, ein 39-jähriger Mann, habe sich nach der Tat selbst getötet. Die Tat sei heute Morgen in Rünenberg im Kanton Basel-Landschaft geschehen, wo Wagner wohnte. Das Motiv sei im privaten Umfeld zu suchen, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Tat habe vermutlich nichts mit Wagners beruflichem Umfeld zu tun. Wagner war als Anwalt vor allem für Medien tätig. Kurzzeitig war er Verleger der Basler Zeitung. Roger Federer hat zum 6. Mal die Australian Open in Melbourne gewonnen und damit den 20. Grand Slam-Titel seiner Karriere. Federer schlug im Finale den Kroaten Marin Cilic nach 3 Stunden in 5 Sätzen. Federer ist mit 36 Jahren der zweitälteste Spieler, der jemals ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Der Australier Ken Rosewarke gewann 1972 das Australian Open im Alter von 37 Jahren. Das Wetter. Morgen ist es in den Alpen und im Süden meist sonnig. Über dem Flachland lösen sich Nebel- und Hochnebelfelder auf. Am Abend wird es bewölkt. Die Temperaturhöchstwerte erreichen im Norden 9 Grad, im Süden 12 Grad.
Abend.
Ein flacher Karton, ein paar Seiten Anleitung, ein einfacher Imbusschlüssel. Millionen Menschen schrauben regelmäßig IKEA-Möbel zusammen, das Regal Billy oder den Schrank Pax. IKEA-Gründer Ingvar Kamprad ist mit seinen Selbstbauprodukten zu einem der reichsten Männer der Welt geworden. Jetzt ist er mit 91 Jahren in seiner Heimat Schweden gestorben. Die Würdigung von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Ingvar Kamprad sei schon als Bub ein Verkaufstalent gewesen, lautet eine der Legenden über ihn. Mit 17 gründete Kamprad einen Gemischtwarenladen mit Kugelschreibern und Nylonstrümpfen, konzentrierte sich aber schon bald auf den Verkauf von Möbeln, welche die Kundschaft in seinen Geschäften abholte und zu Hause selber zusammenbaute. Das war eine Weltneuheit. Und zum Großerfolg von IKEA trug auch der firmeneigene Katalog bei. Er hatte beinahe Kultstatus. In ihm werden die Möbel seit der ersten Ausgabe nicht als Einzelstück abgebildet, sondern immer in einem eingerichteten Zimmer. Auch das war neu. IKEA hat die Möbelwelt zweifellos auf den Kopf gestellt. Die schweren Möbel, die wohlanständige Bürgerlichkeit versprechen und ein Leben lang halten mussten, sind weitgehend verschwunden. Ein IKEA-Möbel bleibt bis zum nächsten Umzug ganz, dann darf es zusammenbrechen. Neue Wege beschritt Ingvar Kamprad auch beim Konzept seiner Läden. Diese sind so gestaltet, dass der Kunde möglichst lange drin verweilt. Deshalb gibt es immer eine Station, wo man die Kinder deponieren kann, ein Restaurant und die Gänge sind so angelegt, dass man möglichst an allen Abteilungen vorbeischlendert. Bei allem Erfolg, Es gab auch immer wieder Negativschlagzeilen. So seien in den 80er Jahren die IKEA-Möbel von politischen Häftlingen in der DDR gefertigt worden. In Burma habe IKEA Kinderarbeit zugelassen. Und Ingvard Kamprad selber hat jahrelang eine faschistische Partei in Schweden finanziell unterstützt. Dafür hat er sich später entschuldigt. Kamprad hat den Firmensitz schon in den 80er Jahren in die Niederlande verlegt und die Firmenanteile in eine Stiftung gegeben. Offiziell, damit niemand IKEA aufkaufen kann. Wohl aber auch, um für die Milliardengewinne wenig Steuern zu zahlen. Ingvard Kamprad hat viele Jahre in Epalange in der Waadt gelebt und galt als äußerst sparsam. Er selber behauptete, bei Zucker und Mehl immer nur Aktionsware gekauft zu haben. Und von seinem uralten Volvo wollte er sich nie trennen.
Info 3 Abend.
Auch in Kanada gibt es Behörden wie bei uns die CESP. Und auch dort wird ihre Rolle diskutiert. Denn wenn Kinder in Kanada von ihren Eltern weggeholt werden, stammen sie überdurchschnittlich oft aus Indianer- oder Inuit-Familien. Nur 7% der Kinder sind Ureinwohner, aber in den Heimen und Pflegefamilien machen sie 50% aus. Das gibt vielen zu denken. In Ottawa haben jetzt Vertreter der Ureinwohner und Behörden nach Lösungen gesucht. Thomas Akola berichtet.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum ein Indianerkind in Kanada in der Obhut der Behörden landet. Auf vielen Reservaten gibt es wenig Arbeit, dafür Armut und soziale Probleme wie Drogenmissbrauch und häusliche Gewalt. Doch die Kinder werden nicht nur aus zerrütteten Familienverhältnissen weggeholt, die Hälfte kommt gleich ganz weg vom Reservat in die Städte, sagte Annabeti Ashnipineskum vom Volk der Anishinaabe Aski aus Ontario gegenüber dem Fernsehsender APTN.
Over half of our children that are in care are also sent out of the community to southern and eastern urban.
Diese Kinder kämen oft nicht zurück in ihre Gemeinden und wenn, dann seien sie ihrer Kultur und ihren Familien völlig entfremdet worden, sagt die Stellvertreterin des Häuptlings. Die Behörden begründen ihren Entscheid, Indianerkinder von den Reservaten wegzubringen, oft mit fehlendem Einkommen der Eltern und schlechten Wohnverhältnissen. Die Sicherheit der Kinder sei gefährdet. Das empört Caroline Bennett, eine von zwei Ministerinnen der kanadischen Regierung, die für Indianer zuständig sind.
So let's just be real about the racism and discrimination that is going on.
Man müsse der Wahrheit ins Auge sehen. Das sei Rassismus und Diskriminierung, so Caroline Bennett an einer zweitägigen Konferenz mit Vertretern der Provinzen und indianischen Organisationen. Und ihre Kollegin Jane Philpott ergänzte:
The safety of those children is critical. But children can be safe with their aunt. They can be safe with their grandma. They can be safe.
Kinder könnten auch bei einer Tante oder der Großmutter sicher sein. Sicherheit dürfe nicht länger als Entschuldigung dienen, um Kinder ihrer Kultur zu entfremden. Philpott legte an der Konferenz Ideen vor, wie das Problem anzugehen sei. Es sei geradezu pervers, Fürsorgeeinrichtungen dafür zu bezahlen, dass sie möglichst viele Kinder in ihre Obhut nehmen. Man müsse dieses System ändern. Der Fokus müsse auf Vorbeugung und frühen, der Kultur der Indianer angepassten Eingriffen liegen. Und indianische Gemeinden sollten möglichst schnell selber die Kontrolle über die Kinderfürsorge übernehmen. Doch das reicht wohl nicht. Die Lebensumstände auf den Reservaten müssen generell verbessert werden. Das betrifft etwa winterfeste Häuser und Schulgebäude sowie sauberes Trinkwasser. Und alles braucht Geld. Vor 2 Jahren hielt das kanadische Tribunal für Menschenrechte fest, einem Indianerkind auf dem Reservat müssten dieselben öffentlichen Dienstleistungen zur Verfügung stehen wie einem Kind in der Stadt. Umgesetzt ist das noch nicht. Auch wenn die Regierung Trudeau seit 2 Jahren wesentlich mehr Geld für die öffentlichen Dienstleistungen auf Reservaten locker macht. Jahrzehntelange Versäumnisse lassen sich nicht so rasch wettmachen.
Info 3 Abend.
Auch uneheliche Kinder sind beim Tod ihres Vaters erbberechtigt. In der Schweiz eine Selbstverständlichkeit, aber nicht für alle. Bis heute gibt es Menschen, die unter einem längst abgeschafften Gesetz leiden, der sogenannten Zahlvaterschaft. Diese galt bis vor 40 Jahren. So hatten uneheliche Kinder ein Recht auf Alimente, aber ansonsten keinerlei Ansprüche. Und das alte Gesetz wirkt sich weiterhin aus. Maybrit Horlacher hat ein Zahlkind besucht.
Es ist ein Morgen in der Küche eines Bauernhauses irgendwo in der Ostschweiz. Am Holztisch sitzt die Bäuerin um die 60, nur im T-Shirt trotz den winterlichen Temperaturen. Die kräftigen Arme ruhen auf dem Tisch. Wir werden die Frau Therese nennen und nicht bei ihrem richtigen Namen, denn es belastet sie bis heute. Therese wurde unehelich geboren.
Früher war es einfach eine Schande. Und ein uneheliches Kind war nicht ein uneheliches Kind, sondern ein unehrliches Kind. Man hat nicht gesagt, du bist unehelich. Man hat gesagt, du bist unehrlich.
Zu Hause musste Therese oft den Grind anheben, wie sie sagt. Jedenfalls öfters als die Geschwister. Musste im Haus und Stall helfen, statt in die Schule zu gehen, wurde geschlagen. Erst als sie schon fast erwachsen war, erfuhr Therese, es stimmte, was alle sagten. Ihr leiblicher Vater war ein anderer. Erst Jahre später machte sie sich auf die Suche nach dem leiblichen Vater. Dieser war unterdessen verstorben. Aber seine Schwester, Theres Tante, lebte noch. Und es entstand eine herzliche Beziehung. Vor einem Jahr starb dann auch die leibliche Tante. Und es tauchte ein zweiseitiger Vertrag auf. Theres erfuhr, der leibliche Vater war bloß ein Zahlvater gewesen. Er hatte einen Vertrag unterschrieben, 3 Monate nach ihrer Geburt. 600 Franken für die Entbindung hatte er zu zahlen und danach jeden Monat ein paar Dutzend Franken bis zu Theres 18. Geburtstag. Obwohl der Zahlvater jahrelang Geld geschickt hatte, durfte Theres aus finanziellen Gründen keine Ausbildung machen. Außerdem stand das Wort «Vater» zwar im Vertrag, doch ein Zahlvater zählt per Gesetz nicht als Vater. Der Anwalt erklärte es Theres.
Er hat dann gesagt, wissen Sie, das hat früher Kind und Kegel gegeben. Und Sie sind so ein Kegel. Also, sie sind schon ein Kind gewesen, aber ohne Recht und ohne nichts, oder?
Heute gibt es noch geschätzt mehrere Tausend oder gar Zehntausende solcher Kegel, also uneheliche Kinder, die vor der Kindesrechtsrevision 1978 geboren wurden. Sie haben kein Recht auf den Namen des leiblichen Vaters, das Bürgerrecht und das Erbrecht. Stirbt der leibliche Vater, erhält das Zahlkind nichts. Und sogar wenn ein Testament oder ein Erbvertrag besteht, ist das Zahlkind weiterhin nur Kegel und zahlt je nach Kanton happige Erbschaftssteuern. Verantwortlich dafür sind die Parlamentarier, die die Zahlvaterschaft in den 70er Jahren abschafften. Ein uneheliches Kind sollte keine intakte Ehe gefährden. Und so schufen die Politiker nur mickrige Übergangsbestimmungen. Auch Therese muss Erbschaftssteuern zahlen. Beim Tod der Tante erbte sie etwas Geld. Man glaubt es der bescheidenen Bäuerin, wenn sie sagt,
«Und mir geht es auch nicht ums Geld jetzt hier bei dem. Mir geht es jetzt mehr darum, um Gerechtigkeit, oder?»
Und so geht es Therese wie Tausenden oder Zehntausenden Zahlkindern, von der Gesellschaft als unehelich stigmatisiert und vom Staat bis heute den Stempel aufgedrückt, du bist ein Kind zweiten Ranges oder eben ein Kegel statt ein Kind.
Mehr zu den Folgen dieser Zahlvaterschaft gibt es in der Sendung «Zeitblende» auf srf4news.ch. Das waren Nachrichten und Hintergründe im Info 3. Am Mikrofon war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.